Wir möchten heute Morgen Fortsetzungen machen in unserem fortlaufenden Studium von dem Buch der Anfänge, der Genesis, dem ersten Buch Mose. Und wir treffen heute auf ein trauriges Kapitel, auf das Kapitel 3, wo die Versuchung des Menschen stattfindet und er auch dieser Versuchung erliegt. Und ich denke, es ist ein sehr, sehr relevantes Thema und ich bitte euch jetzt schon um Nachsicht. Im Grunde genommen müssten wir uns wahrscheinlich längere Zeit oder mit Sicherheit längere Zeit mit diesen ersten Versen aus 1. Mose 3 beschäftigen. Ich werde nicht alles sagen können zum Thema Versuchung. Es ist nicht der Anspruch, eine Themenpredigt zu dem Thema zu halten, aber ich denke, jedem von uns ist das Thema sehr, sehr vertraut. Alle von uns kämpfen mit Versuchungen. Manchmal sind es vermeintlich kleinere Versuchungen. Ja, wir alle wollen meistens mehr essen, als wir von unseren Maßen her sollten. Oder wir sind wahrscheinlich alle oft versucht, uns besser darzustellen, als wir es tatsächlich sind und auch vor dem Herrn Jesus bekannt haben und bekennen. Viele von uns, besonders vielleicht die Männer, aber eigentlich alle, sind versucht, mit ihrer Sexualität falsch umzugehen, selbstsüchtig umzugehen, sie für sich selbst zu benutzen. Wir sind versucht, Bequemlichkeit und Genuss zum höchsten Lebensziel zu machen und nicht den Herrn Jesus zu ehren und für ihn zu leben. Wir sind auch versucht, und das hat viel mit der heutigen Versuchung zu tun, unser Ohr Ratgebern zu leihen, die uns keinen guten Rat geben, die uns keinen Rat geben, der wirklich von Gott kommt, sondern der buchstäblich, wie das neudeutsche Wort es ausdrückt, unterirdisch ist. Versuchungen sind vielfältig. Ihr kennt hoffentlich alle den Vers aus 1. Johannes 2, Vers 16. Vielleicht könnt ihr den kurz mit mir zur Einleitung aufschlagen. 1. Johannes 2, Vers 16. Da beschreibt uns der Apostel Johannes die drei Kategorien, in denen der Mensch grundsätzlich versucht wurde. Arnold Fruchtenbaum hat uns mal hier bei uns eine Botschaft zu den Versuchungen des Herrn Jesus gebracht in der Wüste und hat aufgezeigt, wie auch der Herr nicht in den gleichen Dingen, aber in den gleichen Dimensionen, in den gleichen Arten, wie wir versucht werden, eben in diesen drei Bereichen. Der Apostel Johannes schreibt uns in 1. Johannes 2, Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Das sind diese drei Bereiche oder Dimensionen, in denen wir Menschen fortwährend versucht werden, Fleischeslust, Augenlust und Hochmut des Lebens. Fleischeslust habe ich euch gleich zu Anfang ein Beispiel genannt, wenn das Essen einfach zu gut schmeckt zum Beispiel. Ja, wenn wir unserem Fleisch frönen wollen, es ist nicht nur das Essen, es ist auch der Umgang mit dem Trinken, aber auch mit Geld, Habsucht oder Zornausbrüche kann man wahrscheinlich in diese Kategorie sammeln, Fleischeslust. Augenlust ist das Einfallstor, in das wo unser sündiges Herz oder unser sündiges Fleisch, sagen wir so, gereizt wird. Ja, wir haben jüngst einen Männertag gehabt zum Thema Pornografie. Die Männer wissen genau, was es heißt, sich von den Augen reizen zu lassen, aber die Frauen haben da auch ihre Versuchungen. Ja, oder Kleidung kann uns eine Versuchung sein in der Augenlust oder Besitz. Ja, ein schönes Haus oder ein schönes Auto. Und Hochmut des Lebens. Ich will nicht darüber sprechen. Ich wollte nur die drei Kategorien anführen, weil die werden auch heute nochmal in diesem Text 1. Mose 3, 1 bis 7 eine Rolle spielen. Hochmut des Lebens, ich will das vielleicht zusammenfassend sagen, ist alles, was ich unternehme, um eigentlich die Ehre auf mich zu ziehen, die nur Gott als Schöpfer und Erlöser haben sollte. Wenn ich in Konkurrenz trete mit meinem Macher, mit meinem Schöpfer Gott, wenn ich mehr angebetet werden möchte als der Herr, dann hat das ganz oft mit der Hochmut, mit dem Hochmut meines Lebens zu tun. Das sind drei Bereiche, in denen wir alle versucht werden. Und wir haben auch drei Fronten, interessanterweise, an denen wir kämpfen. Wer bei Arnold an dem sehr, sehr intensiven Wochenende war, wo er fast nur überblicksmäßig, aber sehr fundamentale Wahrheiten angesprochen hat, der hat wahrscheinlich auch mitbekommen, diese drei Fronten, an denen wir alle im Kampf gegen Sünde und Versuchung stehen, ist zum einen unser eigenes Fleisch, was uns versucht, zum anderen die Welt um uns herum, aber auch, und das wahrscheinlich allem voran, wenn man es zeitlich hier sieht, Satan selbst, der uns versucht. Unser eigenes Fleisch, die Welt und auch Satan selbst. Warum zeige ich das auf? Einfach um euch zu sagen, das Thema ist so groß und eigentlich bin ich ein bisschen traurig darüber, dass so wenig, vermute ich einfach, systematische Lehre dazu existiert. Ich habe zum Beispiel mal unsere systematische Theologie Ryrie zur Hand genommen, die Bibel verstehen, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen und ich schätze das Buch sehr, aber es ist bezeichnend, wie schmal unsere systematische Theologie ausfällt, wenn es darum geht, wo werden wir versucht und wie werden wir versucht. Das Buch hat hunderte von Seiten, aber überblicksmäßig habe ich erstmal nur ein kleines Kapitel und das hatte weniger als 20 Seiten zu diesem Thema gefunden in einer systematischen Theologie. Und ich vermute, das ist auch der Grund, warum wir, lasst mich den Ausdruck gebrauchen, oftmals als Christen wie freiwild umherlaufen und den Versuchungen fast ungeschützt ausgesetzt sind. Nicht, dass wir keine Hilfe hätten und nicht, dass es keine Weisheit gibt, wie man Versuchungen begegnet, sondern einfach, weil wir es ein Stück weit versäumt haben als Christen, systematisch darüber zu denken und den Ratschluss, den Gott uns in seinem Wort dazu anbietet, auch wirklich auszukaufen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Ich habe vor Jahren mal einen Vers, das war in 2008, in 2. Korinther 2, Vers 11 gelesen. Den bitte ich euch auch nochmal für die Einleitung mit mir aufzuschlagen. 2. Korinther 2, Vers 11, weil es wird heute Morgen, das wisst ihr, ganz besonders um diese eine Front gehen, wie Satan uns versuchen will. Und wir wollen versuchen, wie gesagt, es ist kein Anspruch, alles zu dem Thema zu sagen, aber dort ein bisschen Licht in das Dunkel vielleicht zu bringen, was bei dem einen oder anderen auch bei mir herrschte oder herrscht. In 2. Korinther 2, Vers 11 schreibt Paulus, und ich füge jetzt mal hinzu, fast vollmundig, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Als ich zum ersten Mal über den Vers nachgedacht habe, habe ich ein ganz, ganz großes Fragezeichen, nicht buchstäblich, aber zumindest in meinem Kopf neben diesem Vers gemacht. Nicht, dass ich an dem Inhalt zweifle, was Paulus sagt, aber versteht ihr, von was er dort ausgeht? Paulus schickt sich an zu sagen, die Gedanken Satans oder die Noema, die Methoden, Epheser 6, ja, heißt es auch, zieht die ganze Waffenrüstung an, damit wir gegen die listigen Methoden Satans bestehen können. Und hier in 2. Korinther 2 sagt Paulus so ganz selbstverständlich, seine Gedanken, seine Strategien, seine Listen, seine Methoden sind uns nicht unbekannt. Ist das wirklich so? Ich konnte das nicht und ich will nicht sagen, dass ich heute abschließend das begriffen habe, aber bevor ich nie das Thema studiert habe, konnte ich nicht für mich als Jünger Jesu sagen, ja, ich weiß, wie Satan arbeitet, was seine Hauptstrategien sind. Offensichtlich kann man das wissen, sonst würde Paulus das nicht so, erlaubt mir nochmal den Ausdruck, vollmundig das sagen, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Und wenn wir das wissen können, dann gibt es nur eine Quelle, wo wir informiert werden, wie Satan tatsächlich versucht, die Menschen gemeinhin und besonders auch die Kinder des Herrn Jesus zu Fall zu bringen. Natürlich lernen wir das aus dem Wort Gottes. Das Wort hat uns längst Weisheit anvertraut, wie Satan operiert, was seine Methoden sind. Sonst hätte Paulus nicht so nochmal vollmundig behaupten können, die Listen Satans sind uns nicht unbekannt. Er setzt das als etwas voraus, was ein Christ kennen kann. Und übrigens sogar ein Christ, der nur, in Anführungszeichen, das Alte Testament kennt. Denn zu dem Zeitpunkt, als Paulus das schreibt, gab es nur die jüdische Bibel. Da war der Kanon des Neuen Testamentes zwar im Entstehen, aber noch längst nicht abgeschlossen. Das heißt, sogar schon vom Alten Testament sollte jeder Christ deutlich sehen können, wie Satan operiert, wie er dich zu Fall bringen möchte. Und dafür, das ist mein Gebet, dass wir heute Morgen, wenn wir durch 1. Mose 3 gehen, dass wir tatsächlich zunehmen an Weisheit und damit an Stärke und damit auch an Schutz, dass wir nicht so blauäugig, so wie freiwild weiter durch diese Welt marschieren und uns den Listen, den Methoden, den Strategien Satans ausgesetzt sehen. Lass mich den Text lesen aus 1. Mose 3 und dann noch mal kurz beten. In 1. Mose 3, Vers 1 steht: Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass es eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Von dir inspiriert, unfehlbar, allgenügsam. Und du willst uns wirklich unterweisen als deine Kinder, um diesen Lauf in dieser Welt ja wirklich gut bestehen zu können. Dass wir auch verstehen, Herr, aus welchen Winkeln Satan uns versuchen möchte, was seine listigen Angriffe sind, wie sie aussehen, was seine Strategien sind. Und wir bitten dich herzlich, dass du uns hilfst, zu lernen aus deinem Wort, dass wir Gewappnete sind, dass wir wirklich Waffenträger sind, dass wir wirklich deine Waffenrüstung tragen mit Verstand, mit Einsicht, die von dir kommt. Amen. Ich will zur Einleitung, bevor wir auf den Text selbst kommen, nochmal den Bogen spannen, was wir bisher über den Menschen gelernt haben. Wir hatten gesehen, dass der Mensch von Anfang an zwar als perfektes Wesen geschaffen ist, perfekt aber nicht in dem Sinne, dass er Gott nicht nötig hätte. Das ist niemals Gottes Absicht gewesen und das war niemals Bestandteil seiner Schöpfung. Wir haben gesehen, wie der Mensch, obwohl er vollkommen geschaffen war, also vollkommen in dem Sinne, wie Gott ihn sich vorgestellt hat, dass der Mensch trotzdem von Anfang an auf den Rat Gottes angewiesen war, abhängig von ihm war. Gott zeigt ihm, wie er mit der Schöpfung umgehen soll. Gott zeigt ihm, wie er mit dem Schöpfer umgehen soll. Gott zeigt ihm, wie er mit seinen Mitgeschöpfen, mit seiner Frau, mit Ehe, mit seinen Eltern umgehen soll. Also auch wenn der Mensch vollkommen war, im Sinne von, es war sehr gut, es gab nichts zu verbessern, soll das mitnichten bedeuten, dass der Mensch selbstständig war. Das war er nie. Der Mensch war schon vor dem Sündenfall auf den guten Rat, auf das Wort Gottes angewiesen. Und das ist auch der Grund, warum Gott ihn ferner, und das unterscheidet uns ganz stark von dem Tier. Das ist auch der Grund, warum Gott uns als kommunikative Wesen geschaffen hat. Ich habe es euch in dem Beispiel gebracht, Forscher kriegen total die Freude, wenn sie sehen, dass Wale ein bisschen piepsen und darüber kommunizieren. Aber wir müssten uns ewig wundern und staunen, wie ich es euch damals gesagt habe, wie wir Worte aneinander reihen können. Und jedes Wort muss mit einem Konzept verbunden sein. Und ihr kennt diese Konzepte und ihr verbindet das wieder und es löst sogar was in euch aus. Das ist etwas, was Gott uns geschenkt hat, die Fähigkeit zu kommunizieren. Und nicht in erster Linie, damit wir Gemeinschaft untereinander haben, was auch in Gottes Plan war, selbstverständlich, sondern in erster Linie, damit wir mit Gott kommunizieren können. Adam wandelte bei der Kühle des Tages mit Gott. Die haben sich nicht angeschwiegen. Die hatten Gemeinschaft. Und Gott sprach und Adam hörte. Und Adam sprach und Gott reagierte auf das, was Adam sagte. Und deswegen sind wir auch interpretierende Wesen. Ja, wir nehmen nicht einfach alles nur instinktmäßig wahr oder reagieren nur durch Triebe. Ja, das ist traurig, dass wir Christen sogar oft so denken, aber das stimmt nicht. Wir sind keine triebgesteuerten Wesen wie Tiere. Wir haben sogar die Möglichkeit, auch wenn das ein starkes Verlangen in uns ist, wir haben sogar die Möglichkeit, Essen dauerhaft zu unterdrücken. Ich musste da gestern drüber nachdenken, das muss man sich mal vorstellen. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber versteht ihr, wir sind interpretierende Wesen. Wir können zu einer Entscheidung kommen, Nahrungsaufnahme bis zu dem Punkt zu verweigern, dass wir unser Leben in Gefahr bringen. Das ist ein Negativbeispiel, aber das soll euch zeigen, wir sind interpretierende Wesen, wir sind keine Triebwesen. Das zur Eigenschaft, wie Gott uns gemacht hat, als von seinem Rat abhängige Wesen, als kommunizierende Wesen und als interpretierende Wesen. Das nur nochmal als Zusammenfassung. Und dann sollte es uns nicht überraschen, welche List Satan gebraucht, welche Strategie Satan gebraucht, um in unser Leben einzufallen. Wenn wir tatsächlich als Ratsempfänger gemacht wurden, dann dürft ihr dreimal in Anführungszeichen raten, wie Satan auftritt. Satan tritt als Ratgeber auf, weil er ganz genau weiß, Satan ist hochintelligent, er ist nicht allmächtig, er ist auch nicht allwissend, er ist auch überhaupt nicht allgegenwärtig, er ist auch nicht ewig. Wir wollen ihn nicht auf die Stufe Gottes stellen, er ist ein Geschöpf Gottes. Luther sagt, er ist der Kettenhund Gottes. Aber die andere Seite ist, wir dürfen ihn beileibe nicht unterschätzen, er ist uns kognitiv bei weitem, nicht in Weisheit, sondern in Klugheit, ja, in kognitiver Fähigkeit, bei weitem überlegen. Und er weiß ganz genau, wie der Mensch funktioniert. Und leider, leider macht er sich diese Eigenschaft des Menschen, als Ratgeber geschaffen zu sein, die macht er sich zunutze. Weil wie tritt denn Satan hier auf? Als Ratgeber. Er redet mit dem Menschen. Ja, er redet mit der Frau. Eigentlich müsste man an der Stelle auch die Frage klären, wo kommt denn auf einmal Satan her? Ja, wir hatten bis jetzt nur gute Schöpfung Gottes gesehen, alles war gut, und wo kommt er denn her? Ich kann das nicht nachholen, was auch wieder, ich möchte mich auf ihn beziehen, Arnold Fruchtenbaum meisterhaft mal, ich weiß nicht mehr wann, vor 2 Jahren oder vor 4 Jahren, hier in den Räumen weitergegeben hat, über die 7 Aufenthaltsorte Satans. Aber ich möchte euch das sehr ans Herz legen, das könnt ihr nicht, glaube ich, wahrscheinlich ist er irgendwo geschrieben, aber hört mal diese Vorträge, gibt's noch bei uns zu bestellen, bei der Regina oder bei der Sandra, die haben die oben. Ich verfasse das nur kurz zusammen, es gab offensichtlich, und das wissen wir aus Hesekiel 28, vor dieser Schöpfung, auch wenn das für manche so neu ist, dass es fast ketzerisch wirkt, aber es gab vor dieser Schöpfung bereits eine Schöpfung, den sogenannten mineralischen Garten Gottes. Und er wird explizit beschrieben in Hesekiel 28. Und offensichtlich waren die Engel auch schon geschaffen. Satan ist ja der gefallene Engel, war der höchste der Engel und ist gefallen. Also auch die Erschaffung der Engel, das ist ja ein Schöpfungsakt Gottes gewesen. Da gab es auch schon eine Schöpfung vor dieser Schöpfung, die wir hier in diesen 6 Tagen gelesen haben. Und er schafft aus dem Nichts. Das ist richtig. Ja, Gott schafft aus dem Nichts und er ist der Einzige, der das kann. Er sprach und es ward. Aber schaut mal, was ihr hier seht. Da gab es ja schon das Wasser Und da gab es ja schon die Materie drunter. Und da gab es schon dieses Tohuwabohu, diesen Durcheinander. Und wir schlussfolgern, es gab diesen mineralischen Garten, der wunderschön war und wo nur Mineralien wahrscheinlich an der Oberfläche waren. Und Gott, weil dort der Sündenfall stattgefunden hat, Satans als höchster Engel, ist stolz geworden, wollte die gleiche Ehre haben wie Gott, wollte angebetet werden, ist tief gefallen, hat viele Engel mit sich genommen, die Dämonen, die sogenannten auch Engel, die sogenannten Söhne Gottes, wie wir sie dann später auch hier gleich im ersten Buch Mose sehen. Und Gott musste diese erste Schöpfung daraus ein Tohuwabohu machen. Er hat die zerstört in gewisser Hinsicht, hat sie gerichtet. Und deswegen finden wir heute noch Teile dieser ersten Schöpfung, wenn wir tief graben. Ja, manche von euch tragen vielleicht einen Diamant an ihren Händen oder einen Edelstein. Das sind Teile dieser ersten Schöpfung. Und da gab es schon diesen Sündenfall. Satan war schon gefallen und Satan tritt jetzt hier auf. Wir können auch darüber sprechen, es gibt so viel zu diesen 7 Versen zu sagen, dass eigentlich Adam hier seine Schutzfunktion vernachlässigt hat. Ihm war es gegeben, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Manche Öko-Freaks denken hier an die Schöpfung im Sinne von, dass sie bloß nicht kaputt geht, bewahren. Das ist Unsinn. Es gab noch keinen Tod. Es gab noch keine Gattung oder Rasse oder Art von Tieren, die vom Aussterben bedroht war. Das hatte nichts mit Bewahren zu tun. Adam hatte explizit, dafür war er von Gott sogar unterwiesen, diese Aufgabe, den Garten gegen Satan zu bewahren, seine Frau auch zu bewahren. Und diese Bewahrung hat er sträflich vernachlässigt und ihm ist nicht aufgefallen, obwohl er doch derjenige war, der alle Tiere vorher explizit benannt hat und kannte, bei Namen kannte. Er hatte ihnen den Namen gegeben. Er konnte noch 100% von seinem Kästchen benutzen. Er konnte das. Ihm musste es als erstes auffallen, dass Schlangen nicht reden. Das war keine gewöhnliche oder kein gewöhnliches Tier. Es sah wahrscheinlich sowieso anders aus als heute, weil nachher wurde die Schlange auch mit dem besonderen Fluch belegt. Und dass sie heute so kriecht, wie sie kriecht, hat mit diesem Fluch zu tun. Adam, das wäre auch ein Thema, hat hier seine Verantwortung missachtet, hat gesündigt. Aber ich möchte, weil meines Erachtens nach das Hauptthema in diesem Abschnitt, diesen ersten, vor allem den ersten 5 Versen ist, möchten wir darauf eingehen, wie packt Satan das jetzt an? Er begegnet dem Menschen, wir haben schon verstanden, Satan weiß, wir sind als Ratsempfänger gemacht. Also tritt er folgerichtig, weil er sehr gerissen ist, als Ratgeber auf. Und jetzt lasst uns gemeinsam anschauen, wie er Rat gibt, wie diese 5, 6, 7 Strategien Satans aussehen. Als erstes sagt er im Vers 1 zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt. Meditiert im richtigen Sinne, ja nicht im fernöstlichen Sinne, sondern indem ihr diese Worte auf eurer geistlichen Zunge bewegt. Meditiert mal kurz über diesen Satz. Wie beginnt Satan seine Versuchung? Hat Gott wirklich gesagt? Also mit anderen Worten, Satan, das ist kein Frontalangriff. Gott ist ein Lügner und dem kannst du nicht vertrauen und er ist überhaupt nicht vertrauenswürdig. Sein Charakter kannst du vergessen. Ja, der meint es gar nicht gut mit dir. Der meint es böse mit dir. Nee, so fängt er gar nicht an. Er fängt ganz schmeichelnd sauber oder hinterlistig an und streut erstmal Zweifel. Hat Gott wirklich gesagt? Bist du dir sicher, dass das hier wirklich Wort Gottes ist? Glaubst du wirklich so einen Quatsch, dass Gott Menschen inspirieren kann oder sein Wort inspirieren kann und Menschen gebrauchen kann, um dieses Wort aufzuschreiben? Und trotzdem haben sie volle Verantwortung und haben recherchiert wie Lukas und haben nachgeforscht und wussten gar nicht, dass sie Werkzeuge Gottes sind, die sogar jedes Jota und jedes Strichlein nach seinem Willen aufschreiben. Kann man sowas wirklich glauben, Marcel? Hat Gott wirklich gesagt? Wollt ihr das wirklich glauben? Das ist ein Generalangriff erstmal auf nicht Gott selbst, sondern auf die Glaubwürdigkeit. Und ihr Lieben, ihr wisst selber, weite, weite Teile nicht der Welt, die hat sich nie um den Ratschluss Gottes geschert, sondern weite Teile der Christenheit ist dieser ersten Versuchung lange, lange erlegen. Und das ist der Grund. Ja, leider können unsere lieben Freunde aus dem Iran uns heute vielleicht nicht so gut verstehen, weil der Matthäus das hat, was ich sehr gut nachvollziehen kann, mit der Stimme Probleme. Aber ihr Lieben, ich würde euch am liebsten jetzt in eurer Sprache sagen, das ist der Grund, warum es in unserem Land zum Teil im Christentum so aussieht, wie es aussieht. Nicht, weil das Wort schwach ist, sondern was wir aus diesem Wort gemacht haben. Mit welchem Zweifel wir an das Wort rangegangen sind. Dass wir der Autorität des Wortes Gottes den Boden entzogen haben. Ja, dass wir sogenannte Nicht-Textkritik, das ist was Gutes. Textkritik möchte tatsächlich verstehen, was sind die ursprünglichen Manuskripte. Aber weil wir Bibelkritik geübt haben. Und wir Deutschen, wir sind das Land der Bibelkritik. Das ist unsere Erfindung. Wir, unsere Theologen, haben das von Deutschland aus in die ganze Welt exportiert und haben damit im Grunde genommen schon den Kampf verloren, bevor er überhaupt losgeht. Warum? Weil wir entziehen uns die Grundlage, wo wir wirklich Weisheit herbekommen. Woher willst du denn wissen, wie Satan operiert? In welchem Buch der Menschen soll das denn stehen? Wo willst du das denn lernen? Oder ich kann es auch positiv formulieren. Woher willst du denn wirklich den Charakter Gottes kennenlernen? Ja, der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen und ja, Israel zum Beispiel ist uns ein Zeugnis. Aber wenn wir wirklich zuverlässig wissen wollen, wie Gottes Wesen aussieht, dann müssen wir doch nach extern schauen, außerhalb dessen, was in dieser Welt zu finden ist. Dann müssen wir doch sehen, wie Gott sich mitteilt. Und genau das hat er gemacht durch sein Wort. Das ist die zuverlässige Quelle, um den Charakter Gottes kennenzulernen. Satan streut Zweifel. Das ist der erste Angriff. Ich könnte viele, viele Belegstellen dazu geben, aber ich glaube, ihr habt schon gut verstanden, wie das funktioniert. Ja, es wird alles Mögliche heute in Zweifel gezogen über die Aussagen des Wortes Gottes, so weit, dass sogar das Sühneopfer Jesu, also dass es notwendig ist, dass das Blut Jesu geflossen ist, um die Schuld der Menschen zu bedecken, selbst das wird jetzt schon in Zweifel gezogen. Und ich rede nicht nur von großen christlichen Kirchen, ich rede auch von freien Gemeinden. Sogenannten freien Gemeinden. Wir wollen nicht nur mit dem Finger, das werden wir nachher nochmal sehen, auf andere zeigen. Ich möchte auch, weil das wird wahrscheinlich unmöglich sein, alles in dieser Predigt unterzubringen. Ich möchte aber deswegen gleich auch am Anfang schon das Heilmittel für die Strategien Satans vorstellen. Im Grunde genommen habt ihr das Grundsätzliche jetzt schon am Anfang verstanden. Wir Menschen sind abhängig vom Rat Gottes. Wir sind kommunizierende und interpretierende Wesen. Genau diese Eigenschaft des Menschen macht sich Satan zunutze, um anzudocken, versteht ihr? Um dazwischen zu gehen, zwischen Gott und den Menschen und selbst als Ratgeber aufzutreten. Aber die Bibel sagt uns auch ganz deutlich, wie wir dem widerstehen sollen. Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus wurde ja von Satan in diesen drei Bereichen in der Wüste versucht und jedes Mal hat der Herr Jesus uns gezeigt, wie man darauf reagiert. Der Herr Jesus hätte, er ist ja selbst das lebendige Wort. Er hätte die Macht gehabt, überlegt das mal. Ihr versteht, von was ich spreche jetzt. Die Versuchung ist das richtig? Matthäus 4 und Lukas 4? Ich glaube, es ist beides. Die Versuchung Jesu hätte er doch als lebendiges Wort, hätte er doch einfach dem Satan widersprechen können. Er hat doch die volle Autorität. Er ist doch die Quelle der Wahrheit. Er ist doch die Quelle der Weisheit. Er hätte doch vollmundig sagen können, so spricht der Herr, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er ist der Herr. Könnt ihr verstehen, was ich sagen möchte? Das macht er nicht. Auf jeden Angriff, auf jede List Satans antwortet er wie? Es steht geschrieben. Ihr müsst euch mal vorstellen, was das bedeutet, dass das lebendige Wort, was hier auf der Erde lebt, leibhaftig, sich, ich will sagen, demütigt, nicht autoritativ neue Offenbarung gegen die List Satans zu reden, sondern er stellt sich unter das, was schon damals seit Jahrtausenden den Menschen bekannt war. Versteht ihr, was uns das für eine Verantwortung auferlegt, den Ratschluss, den Gott uns wirklich gegeben hat, akribisch und sorgfältig und sauber zu studieren, damit wir damit gegen die Listen Satans antworten, bestehen können. Du hast keine Kraft. Deine Weisheit, deine Klugheit reicht nicht aus. Jesu Klugheit hätte ausgereicht oder seine Weisheit hätte ausgereicht, ihn an die Wand zu reden. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat sich selbst eingeordnet und hat dir gezeigt, wie der Kampf funktioniert. Und hat jedes Mal gesagt, es steht geschrieben. Und zitiert ein Wort aus dem Alten Testament, was auch uns schon damals bekannt war und heute noch bekannt ist und mit dem auch du gegen diese Angriffe Satans, die vor allem in deinem Kopf stattfinden, in deinem Denken. Ja, er arbeitet mit dem Wort, er arbeitet mit dir als Ratsempfänger, um denen zu begegnen, um denen zu widersprechen oder, um neutestamentlich zu reden, um denen zu widerstehen. 2. Timotheus 3, Vers 16, bitte schlag das mit mir auf, ist der sehr bekannte Vers, den wir auch schon oft bemüht haben. Und da heißt es, alle Schrift ist von Gott gehaucht. Theopneustos. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung, damit der Mensch nicht verbessert sei, damit der Mensch vollkommen sei. In diesem vollkommenen Sinne wie damals. Er hat dann alles, was er braucht. Das Wort Gottes genügt, um ihn zu komplettieren. Das Wort Gottes fehlt ihm, er ist auf die Weisheit Gottes angewiesen. Und mit dem Wort Gottes hast du alles, was du brauchst, um ein Leben zu leben, was den Herrn verherrlicht, was wunderbar auch hier als Zeugnis dienen darf für deine Mitmenschen und auch ein Leben, was letztendlich für dich zum Besten dient. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wir haben dieses Wort. Oder 2. Petrus 1 am Ende dieses Kapitels, kennt ihr den Apostel Petrus, wie er davon spricht, dass er selbst doch am Berg der Verklärung war. Er selbst konnte direkt sehen, hatte Offenbarung von Gott, ja auch visuelle Offenbarung, wo die Herrlichkeit Jesu durch seinen Leib mal nach außen gedrungen ist und er verklärt, also es hat sich geklärt, wer er wirklich ist in dem Moment. Und da durften diese drei vom inneren Zirkel dabei sein. Diese Erfahrungen hat er. Wünschst du dir nicht manchmal solche Erfahrungen, solche wirklich übernatürlichen Erfahrungen? Und was sagt dieser Petrus? Nein, selbst wenn ich einer dieser Apostel sein durfte, der dabei sein durfte, das prophetische Wort, damit meint er das Geschriebene, die geschriebene Offenbarung Gottes, die haben wir, und das ist das Schlüsselwort, umso fester. Lass dir nichts vormachen von sogenannten Erfahrungen und vermeintlichen oder tatsächlichen Wundern, die es natürlich heute noch gibt. Ja, aber das ist nicht, was deinen Glauben wirklich stärkt. Das ist nicht das, was du wirklich brauchst, um gegen die Listen Satans zu widerstehen. Selbst ein Petrus sagt, das prophetische Wort, das geschriebene Wort, die Offenbarung Gottes, die besitzen wir umso fester. Das ist viel wichtiger. Das nur als Antwort. Wir wollen das machen, was der Herr Jesus gemacht hat. Wir wollen das machen, was uns der Apostel Paulus in Epheser 6 befiehlt. Widersteht dem Teufel mit was? Mit dem Wort. Mit Wahrheit, die Gott uns selbst gesagt hat. Und das wollen wir üben durch diese 5, 6 Strategien hindurch. Jetzt mal als erstes, er streut Zweifel und die Bibel widerspricht diesem Zweifel. Die Bibel behauptet von sich selbst, alle Schrift ist Gott gehaucht. Ein zweites, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Frage an euch, stimmt das, was Satan da sagt? Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Das stimmt doch gar nicht. Was war denn wirklich wahr? Von einem einzigen Baum. Vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Davon dürfen sie nicht essen. Und was sagt Satan? Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Er verdreht das Wort. Und Ich unterstelle jetzt einfach mal der Frau, ich weiß nicht, ob's, ich kann es nicht belegen, aber ich habe den Eindruck, sie hat sich tatsächlich verdrehen lassen, weil sie antwortet dann, ja, wir dürfen nicht davon essen, wir dürfen sie noch nicht mal berühren. Ja, also von dem einen Baum, wir dürfen ihn noch nicht mal berühren. Sie lässt sich auch verwirren in dem Moment, sie lässt sich aus dem Ruder bringen. Ja, ich stelle das mal Satan anheim, weil er verdreht das Wort Gottes. Das hat Gott gar nicht gesagt. Er möchte, dass das Wort Gottes falsch verstanden wird. Also nicht nur will er dem Wort Gottes die Autorität entziehen, ist das wirklich Gottes Wort? Er möchte es auch verdrehen. Er möchte, dass wir es gar nicht mehr richtig wahrnehmen können. Und ich möchte jetzt nicht mit dem Finger wieder auf Konfessionschristen zeigen, ja, und das irgendein anderes Lager bezeichnen. Ich möchte auf uns selbst zeigen und bei uns selbst anfangen, wie gehen wir mit dem Wort Gottes wirklich um? Ist es offensichtlich eine Strategie Satans, das Wort zu verdrehen? Und ich weiß, dass unser Arbeiten hier immer ein Stück weit Stückwerk bleiben wird. Und ich weiß, dass die Streitigkeiten, die wir unter Menschen, unter christlichen, also wiedergeborenen Christen auch haben, ganz viel mit uns zu tun hat, mit unserer Unzulänglichkeit, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Aber das Problem ist nicht das Wort. Das Problem liegt bei uns, dass wir nicht gelernt haben, wie man wirklich, das, wie Paulus sagt, das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Wie viele von uns gehen auf den Text zu und sagen, was bedeutet das für mich? Lasst mich es mal ein bisschen hart sagen, das ist völlig irrelevant, was das für dich bedeutet. Was erstmal relevant ist, ist, was Gott damit sagen wollte. Und Gott redet nicht mit zwei oder drei Zungen. Er verdreht nicht sein Wort. Das ist immanent in seinem Wesen. Er ist Wahrheit. Er wird Wahrheit benannt. Er ist ein Gott der Wahrheit. Und das bedeutet, er redet in Klarheit. Er redet nicht undeutlich. Wir sind das Problem, das gebe ich frei zu. Aber Gott ist nicht das Problem. Er redet klar und er möchte auch, dass es Eigenschaft seiner Liebe, er möchte, dass wir dieses klare Wort auch verstehen. Wenn das nicht so wäre, hätte Paulus uns nicht sagen können, schneide das Wort der Wahrheit in gerader Richtung. Wenn das gar nicht ginge, dann hätte Paulus gesagt, ja, es tut mir leid, ja, es ist vieles schwer zu verstehen. So wie Petrus dann mal über die Worte Paulus gesagt hat, wir können das nicht verstehen. Nee, das hat selbst Petrus nicht gemacht. Er hat anerkannt, dass manches schwer ist zu verstehen. Aber das heißt nicht, dass es unverständlich ist. Das Wort ist klar. Wir sind der begrenzende Faktor. Wir müssen uns mühen, wirklich den Sinn des Wortes angeben und nicht auch wir Prediger einfach sagen, was uns zu dem Wort einfällt. Nehemia 8, Vers 8 ist der Kernvers um den Umgang mit dem Wort Gottes für Prediger. Sie lasen, da war diese Wiederherstellung, eine der Wiederherstellungen Israels. Sie haben das Gesetz wiedererkannt. Sie waren traurig darüber, eine echte Buße auch. Nicht nur Traurigkeit, dass sie das Gesetz, die Weisheit Gottes, das Wort Gottes so mit Füßen getreten haben. Was haben sie gemacht? Das einzig Richtige. Sie haben sich Hochsitze gebaut, haben das Wort Gottes auf den Hochsitz gestellt, haben abschnittsweise vorgelesen und haben den Sinn angegeben. Das ist alles. Abschnittsweise vorlesen, das ist die primäre Aufgabe in deiner stillen Zeit. Abschnittsweise lesen und darum beten, sinnhaft mit umgehen, den Sinn zu verstehen. Ich kann nur immer wieder sagen, beachte dabei Kontext, Kontext, Kontext. Mach nicht mit dem Wort, was du willst. Das ist, wir können unmöglich jetzt die Fehler alle aufzeigen, die wir Christen beim Verdrehen des Wortes Gottes anstellen. Aber der Fehler Nummer eins ist ganz sicher, Kontext, Kontext, Kontext wird missachtet. Der historische Kontext, der unmittelbare Kontext hier in der Schrift, der sprachliche Kontext wird einfach missachtet. Und wir machen aus dem Wort, was wir wollen. Ich hatte gerade diese Woche eine Unterredung mit einer lieben Schwester. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie wichtig das ist, dass wir aus einem Wort Gottes nicht einfach machen dürfen, was wir wollen. Ja, das ist dieser Klassiker, das kann ich keinem ankreiden, dass er den falsch wiedergibt, aber der Klassiker aus Matthäus 18, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Ja, ich darf den Text mal nennen, ja, ohne die Person zu nennen. Der Klassiker ist, ja, bei jeder Gebetsversammlung ist Gott mitten unter uns. Es tut mir leid, wenn du so mit dem Wort Gottes umgehst, hast du noch nicht verstanden oder bist sogar leichtfertig und willst das gar nicht unbedingt mit dem Wort Gottes in gerader Richtung schneiden. Ja, das hat gar nichts mit Gebetsversammlungen zu tun. Es gibt einen Kontext und da geht es um Gemeindezucht. Und die zwei oder drei sind zwei oder drei Zeugen. Und Gott will eigentlich sagen, wenn ihr übereinkommt, dann bin ich mitten unter euch. Dann stelle ich mich dazu. Was ihr bindet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr löst, wird im Himmel gelöst sein. Solche Autorität gibt Gott der Gemeinde Jesu, wenn sie mit zwei oder drei Zeugen tatsächlich zu einem Ergebnis kommt. Also, lasst uns bei uns anfangen und nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Es ist wirklich Arbeit, das Wort Gottes in gerade Richtung zu schneiden. Das ist auch der Grund, warum Paulus dem Timotheus sagt, der ja auf der Aussicht war nach bewährten Männern, der sollte Älteste einsetzen. Deswegen gibt er ihnen auch die Qualifikationen für Älteste in 1. Timotheus 3. Und im Kapitel 5 sagt er ihnen, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und was ist der Kontext? Älteste oder Leitende in der Gemeinde Jesu, die am Wort dienen. Das ist der Kontext. Warum? Weil das viel Arbeit ist. Ich kann nicht einfach leichtfertig mal mich für eine Stunde hinstellen, mal einen Text lesen und dann sage ich euch mal, was mir zu dem Text einfällt. Das funktioniert nicht. Ich will nicht sagen, dass jeder immer über 20 Stunden für eine Predigt braucht, um sie vorzubereiten. Aber ich weiß von vielen treuen Männern, die schon Jahrzehnte am Wort dienen, die sich heute immer noch 20 Stunden Zeit nehmen, um eine Predigt vorzubereiten. Vielleicht ist euch der Anspruch zu hoch, das mag sein. Aber vielleicht gehen wir auch zu leichtfertig mit dem Wort Gottes um. Das mag auch sein und laufen dabei Gefahr, es zu verdrehen. Wir verdrehen dann nicht nur das Wort, wir nehmen ihm auch die Kraft, Herzen zu verändern. Das Wort sagt von sich selbst, das Wort ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Das war das Schärfste, was er als Beispiel der Hebräerbriefschreiber nehmen konnte, in Hebräer 4, Vers 12. Und wenn ich das Wort nicht so weitergebe, wie es dort steht, dann hat es keine Kraft mehr. Es schneidet nicht mehr. Es wirkt nicht mehr in meinem Herzen oder im Herzen der Zuhörer. Meine Verkündigung verliert die Kraft. Es kann auch sein, dass ich das Werk des Heiligen Geistes hindere, wenn ich nicht das Wort in gerader Richtung schneide, wenn ich nicht das sage, was das Wort sagen will. Ja, es reicht nicht zu sagen, einfach nur zu viel sagen. Es reicht nicht aus, einfach nur zu sagen, was der Text sagt. Habt ihr das an dem Beispiel gesehen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also haltet Gebetsversammlungen und Gott ist mitten unter euch. Das ist Quatsch. Wenn du ganz alleine bist und betest, der Herr Jesus lebt in dir. Der hat Wohnung genommen in dir. Das kann schon gar nicht funktionieren, diese Theologie. Es kann sein, dass ich das Werk des Heiligen Geistes behindere, wenn ich so leichtfertig mit dem Wort umgehe, weil der Heilige Geist ist es, der das Wort Gottes verbal inspiriert hat. Der Heilige Geist ist es, der dir Einsicht geben möchte, was das Wort wirklich zu sagen hat. Und der Heilige Geist ist auch derjenige, der dir letztendlich die Kraft geben möchte, um das, was das Wort dir sagt, wirklich zu leben. Und jetzt darfst du dreimal raten, was der Heilige Geist benutzt, um das in unserem Leben zu bewirken. Veränderung, Leitung, Schutz, Wachstum, ja, Frucht. Er wird das Wort benutzen. Und zwar das Wort so, wie er es sagen wollte und nicht das Wort, wie ich es verdreht habe oder was ich daraus gemacht habe. Du wirst nie zur Ruhe kommen. Das wird ein furchtbares Laufen im Reich Gottes, wenn du leichtfertig, ohne, ich sage jetzt mal den Kontext zum Beispiel, weil das eines der wichtigsten ist, wie bei dem Haus, was wir hier gekauft haben. Da hat der Makler hat gesagt, das Wichtigste an dem Haus ist die Lage. Und das Zweitwichtigste an dem Haus ist die Lage. Und das Drittwichtigste ist die Lage. Ich hatte es nie vorher gehört, aber es hat sich tief eingebrannt, weil er recht hat. Ja, Gott hat Gnade geschenkt. Wir sind sehr dankbar für die Lage dieses Hauses. Den Rest konnten wir mit Gottes Hilfe verändern. Aber die Lage kannst du nicht verändern. Und so ist es so ähnlich mit dem Bibelstudium. Es gibt vieles zu beachten. Aber wenn du den Kontext nicht beachtest, Kontext, 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 wie die französische Küche, Butter, Butter, Butter. Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr, also die Antwort, ihr Lieben, ich will jedes Mal die schriftgemäße Antwort bringen zu diesem Satan verdrehtes Wort Gottes. Die schriftgemäße Antwort ist, wir müssen das Wort der Wahrheit, 2. Timotheus 2, Vers 15, wir müssen das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneiden. Es reicht nicht aus, wenn es dir genügt, was bedeutet das für mich? Das ist völlig, in Anführungszeichen, völlig irrelevant. Relevant ist, was wollte der Heilige Geist mit diesem Wort wirklich sagen? Und das kann man verstandesgemäß begreifen. Dafür hat Gott dir tatsächlich nicht als Richter über die Offenbarung Gottes, sondern als Empfänger der Offenbarung Gottes einen Verstand gegeben. Es ist auch noch ein zweiter Teil in diesem von allen Bäumen des Gartens dürfte nicht essen. Dieses allen verdreht das Wort Gottes. Aber es ist noch eine zweite Strategie im gleichen Satz. Also ihr seht, wir kommen nie zu Rande mit unserer Zeit heute. Aber lasst uns lieber gründlich und exemplarisch an diesen Strategien arbeiten und den Rest lernt ihr dann für euch selbst, wenn ihr die Werkzeuge dazu habt. Was macht Satan noch? Nicht nur, dass er das Wort verdreht, sondern was macht er mit diesem Satz noch? Ihr dürft nicht essen? Was macht er noch? Peter sagt, Verlustängste schüren. Ich will genau in diese Richtung. Satan lenkt dein Augenmerk gerne auf Dinge, die du nicht haben darfst. Und zeigt dir verblendet dir damit, wirft dir Sand in die Augen über das, was du als Kind Gottes tatsächlich hast. Was wir heute Morgen zum Beispiel lesen durften über dieses Unverwelkliche und Unbefleckte und Unvergängliche Erbteil. Satan will das Augenmerk auf das lenken, was du nicht haben darfst. Wir könnten endlose Beispiele aus eurem Leben bringen. Ja, weiß nicht, warum mir das in Sinn gekommen ist, aber stellt euch ein Ehepaar vor, was keine Kinder, biologische zumindest, Kinder haben darf. Sei dir bewusst, Satan wird dich genau an dem Punkt versuchen und wird dein ganzes Augenmerk darauf lenken wollen, wie schlimm, wie furchtbar, wie minderwertig. Das ist doch gar keine Ehe. Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Gott sagt uns, was Ehe bedeutet. Wir haben lange jetzt, Gott sei Dank, darüber gearbeitet, müsst noch viel mehr machen. Ja, das war eine richtig geballte Ladung. Wir hatten mehrere Botschaften hier zur Ehe und der Wilfried hat gleichzeitig noch ein Eheseminar gehalten in Sigwinden, wo es auch um Ehe ging. Das war mal geballte, gute Ladung vom Wort Gottes, was Ehe bedeutet. Aber Ehe wird nicht erst wertvoll, wenn ich Kinder habe. Das stimmt doch gar nicht. Ihr dürft in eurer Unterschiedlichkeit zu einer Einheit zusammenwachsen, gerade durch die Gnade des Herrn Jesus Christus und damit Gott reflektieren. Die Frau als ein Ebenbild Christi, wie sie sich unterordnet. Oder als ein Ebenbild der Gemeinde, wie sie sich unterordnet. Und der Mann als ein Ebenbild Christi, wie er seine Gemeinde leitet. Oder als ein Ebenbild des Vaters, ja, wie er in Liebe, in absoluter Liebe mit dem ihm Anbefohlenen umgeht. Sprich, er will nur das Beste für das andere. Das kannst du alles und das darfst du alles auf vollkommene Art und Weise als Ehemann und als Ehefrau. Und musst nicht darauf warten, dass deine Ehe erst wertvoll wird, wenn du eigene Kinder hast. Warum das so ist, ist eine 1. Mose 3 Welt. Ist eine gefallene Welt. Wir leiden. Ja, es ist voller Sünde und es ist voller Leiden. Ja, das musste ich auch lernen, auch in meinem, und muss ich noch lernen, in meinem Seelsorgeverständnis, dass es nicht nur um Sünde geht, sondern auch um Leiden. Diese zwei Themen, in der wir jetzt stehen seit 1. Mose 3. Ja, das ist halt so. Ja, meine beste Freundin aus Amerika, die hat viel gelitten, als sie als Kind missbraucht wurde. Die Antwort, die sie gefunden hat, war, ja, Gott hat es nicht, der hat keine Freude daran gehabt, aber hat es zugelassen. Warum? Weil sie konnte unzähligen Frauen jetzt helfen, mit dem Trost, mit dem sie getröstet wurde. Das ist nicht meine Identität. Diese leibliche Unbeflecktheit. Nein, das ist auch gleiche Strategie, da will Satan dein Augenmerk drauf lenken. Nur wenn du einen gesunden Körper hast, bist du was wert. Oder wenn du
wenn du einen unberührten Körper hast, ja, denk jetzt mal in den Kategorien, ich kann mir das nicht vorstellen, eines missbrauchten Mannes, was es, wie wir wissen, sehr häufig gibt als Junge, oder als eines missbrauchten Mädchens. Natürlich will Satan dein ganzes Augenmerk darauf lenken und will dich kaputt machen. Er will dich zerstören mit dieser Strategie. Du hast deinen ganzen Wert verloren. Das stimmt gar nicht. Das war auch nie dein Wert, auch wenn es furchtbar ist. Wenn es das Schlimmste ist, an einem Ort, wo man Geborgenheit und Schutz und Frieden erleben sollte in der Familie, wenn man da das Gegenteil erfährt. Missbrauch, Vergewaltigung, Leiden, ja, Unsicherheit. Das ist unglaublich. Aber das ist nicht dein Leben. Lass dir das nicht von Satan einreden, dass das dein einziger Wert wäre. Nein, du bist trotzdem eine wunderbare Frau. Im Bild Gottes gemacht, in seinem Wesen, dass du ihn verherrlichen darfst. Du darfst seinen Charakter anziehen. Du darfst Liebe üben, trotzdem. Vielleicht sogar mehr wie mancher andere, der das gar nicht erlebt hat. Böses mit Gutem zu vergelten. Die Gnade des Evangeliums will dir dafür die Kraft schenken. Lass dir da nicht, lass mich das so ausdrücken, die Butter vom Brot nehmen. Lass dich da nicht drauf einschießen und konzentrieren. Das wäre dein Wert. Oder wie viele von uns haben nicht die Eltern gehabt, die sie sich gewünscht haben. Jetzt bin ich nicht der Mann, der ich eigentlich sein könnte, wenn ich doch funktionierende Eltern gehabt hätte. Und Satan, ich warne dich, Satan will dein Leben zerstören durch diesen Gedanken. Ja, Eltern versagen. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Das ist nicht dein Wert. Ja, du kannst zu einem Mann werden, der trotzdem liebt, weil du die Liebe Jesu erfahren hast und bitte dauerhaft erfährst und kannst trotzdem vergeben, auch wenn das sehr, sehr schwer ist und auch eine Zeit braucht, bis man wahrscheinlich, wenn es schlimme Dinge waren, die uns widerfahren sind, dorthin kommt. Aber du kannst das in Christus. Das bestimmt dich nicht. Du bist nicht determiniert. Und dir fehlt nichts, was es braucht, um wirklich ein Leben zu leben, was Gott verherrlicht. Ja, er hat dich gemacht. Er hat sein Leben für dich gegeben. Das ist deine größte Not. Darf ich nochmal die Frau ansprechen, die so viel leiden musste als junge Frau? Deine größte Not, auch wenn das schlimm ist, aber deine größte Not ist nicht leibliche Reinheit, dass du nicht befleckt wurdest, was du natürlich wurdest, und das ist furchtbar. Aber lass dir das von Satan nicht einreden. Das ist nicht deine größte Not, auch wenn sie sehr, sehr groß ist. Deine größte Not ist für Christus, ist Vergebung, ist Gnade, und die hast du. Genauso wie jeder andere junge Mann oder junge Frau, die das nicht erleben musste. Du hast Christus. Du darfst Christus haben, darf ich so ausdrücken. Er hat sein Leben für dich gegeben. Du bist völlig versöhnt. Du bist völlig rein. Du hast völlige Gerechtigkeit. Du kannst dich völlig präsentieren, wenn ich das so sagen darf, in Christus. Und da fehlt gar nichts, überhaupt nichts, unabhängig davon, was Menschen dir angetan haben. Zweiter Korinther 9, Vers 8, lasst uns aufschlagen. Der Jesus hat jedes Mal geantwortet, es steht geschrieben. Und auch dir, der du vielleicht viel Leid erlebt hast oder der mit vielen Entbehrungen und Verlusten leben musste und jetzt leben muss, will ich mit dem einen Wort nur zusprechen. Gott aber vermag dir jede Gnade überreichlich zu geben, damit du in allem, alle Zeit, alle Genüge hast und überreich seist zu jedem guten Werk. Es behindert nicht dein Leben, wenn du wirklich dein Leben für den Herrn leben möchtest. Ganz im Gegenteil. Vielleicht kriegst du Gelegenheiten, zur Verherrlichung Gottes zu leben, die anderen vorenthalten bleiben, immer vorenthalten bleiben werden, weil wir das gar nicht tragen können. Wir sind eigentlich erst bei der vierten Strategie, aber Ich habe vergessen, wann wir angefangen haben, aber wir sind ganz sicher schon ziemlich am Ende der Zeit. Lass uns die wenigstens noch nennen. 1. Mose 3. Vers 4, eigentlich schon die vierte Strategie jetzt, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Satan ist ein Mörder und ein Lügner von Anfang an. Jetzt hat er die Frau, sage ich jetzt mal, oder den Menschen, ja, es geht hier nicht nur um die Frau, jetzt hat er sie soweit. Jetzt ist sie weich genug, um sogar eine bare Lüge direkt ins Gesicht gesagt zu bekommen. Er hat Zweifel gestreut, er hat ein bisschen verdreht, er hat Verlustängste geschürt und jetzt setzt er zum ersten, und das ist nicht der letzte, zum ersten Frontalangriff an und sagt, keineswegs wirst du sterben. Das würde nicht schaden, wenn du das und das ausprobierst. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hingucken soll, aber ich gucke mal mehr zu den jungen Leuten. Es wird dir nicht schaden. Hat keinen Einfluss auf dein Leben. Ja, wir haben die Tage, es ist sehr schnell Verhalt, dieses Aufbäumen. Und ich will nicht politisch werden, aber einer der führenden Politiker unseres Landes hat eine sehr, sehr furchtbare Droge in seinen Habseligkeiten gehabt und vermutlich auch konsumiert, das weiß ich nicht. Und ich will nicht mehr mit dem Finger auf ihn zeigen, aber ich will dir sagen, er, dieser Volker Beck, ist dieser Strategie erlegen. Es wird dir nicht schaden. Er ist eine Lüge aufgesessen. Ich will das auch gar nicht verteidigen. Ja? Aber ich will euch jungen Leuten sagen, das ist eine klassische Strategie Satans. Du machst die Mathematik in deinem Herzen, kennst du das? Und das ist eine satanische Mathematik. Es wird schon nicht so schlimm werden. Das macht nichts. Das eine Mal. Und gerade Crystal Meth ist einmal zu viel. Das ist ganz grausam. Das ist weit entfernt von anderen Drogen, auch wenn ich jetzt kein Experte bin. Aber ich habe in Südafrika einen Ältesten kennengelernt, der früher Crystal Meth abhängig war. In der Gemeinde von Josh und Wayne. Und es ist furchtbar, was diese Droge anrichtet. Und es ist eine Lüge Satans, die er allen jungen Leuten zuspricht. Ja, und nicht nur, wenn es um Drogen geht. Wir könnten das ewig weiterführen. Ja, was an Versuchungen diese Welt zu bieten hat. Ja, ist nicht so. Ist nicht so schlimm. Wird nicht viel passieren. Oder denkt auch an den sexuellen Bereich, wie weit man da gehen kann. Und das ist diese Mathematik. Das ist satanische Mathematik. Aber wird schon nicht so schlimm sein. Nachher wissen wir, wie schlimm das ist, wenn Ehen gebrochen sind oder wenn wir uns selbst tief in Abhängigkeiten verstricken, Männer, Pornografie zum Beispiel. Satan, ihr Lieben, das ist eine Strategie, er leugnet das Wort Gottes. Galater 6, Vers 7 und 8, lasst uns dazu lesen. In Galater 6, Vers 7 und 8 steht, irrt euch nicht, oder ich könnte mit den Worten des Herrn Jesus sagen, es steht geschrieben, irrt euch nicht, ihr jungen Leute, irrt euch nicht. Das ist ein Irrtum. Gott lässt sich nicht spotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, hör auf zu säen, hör damit auf. Und das kannst du nicht aus eigener Kraft, das wäre ein Thema für eine andere Predigt. Du kannst es nur in Christus, indem du dich an Christus klammerst, in ihm deine Identität findest, in ihm deine Kraft findest, in ihm deine Liebe findest, deine Stärke findest. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Sehe weiter, bildlich gesprochen, auf den Geist. Ich möchte euch noch die letzten Strategien aufzeigen. Fünfte Strategie, sondern Gott weiß. Und da steckt auch wieder in diesem einen Satz eine mehrfache Strategie drin. Und ich will gar nicht behaupten, dass ich alle erkannt habe, alle Listen Satans. Aber er sagt hier, sondern Gott weiß. Könnt ihr die List verstehen? Also es gibt offensichtlich etwas, was Gott weiß, was gut für dich ist, wenn du dir es holst, aber Gott gibt es dir nicht. Das steckt da drin. Gott weiß etwas, was er dir vorenthalten hat. Zu einem wirklich glücklichen, gelingenden Leben. Das stimmt nicht. 2. Petrus 1, Vers 3 sagt, Gott hat uns alles, alles gegeben. Das ist das Kernwörtchen in 2. Petrus 1, Vers 3. Gott hat hier alles gegeben zum Leben, das heißt, um zum ewigen Leben zu kommen, das Evangelium, um gerettet zu werden, alles gegeben zum Leben und alles gegeben zur Gottseligkeit. Also um ein Leben zu leben, was in Gott selig ist. Ja, ich habe das Beispiel schon mal gebraucht für euch junge Leute, um mit Gott keinen Stress zu haben. Hat dir alles geschenkt, um ein Leben zu leben, was gelingt. Da fehlt nichts. Er enthält dir nichts vor. Satan entwertet gern den Rat Gottes. Ich habe ein Beispiel dazu zur Selbstverleugnung, aber wir schaffen das nicht zeitlich. Aber ich denke, das soll überblicksmäßig reichen, wenn wir nur die Strategie benennen. Satan will dir glaubhaft machen, da gibt es etwas, was Gott dir nicht wirklich gönnt. Da gibt es noch mehr zu wissen. Da gibt es noch mehr zu erfahren. Ja, die Welt, ich sag's kurz, die Welt will dir zum Beispiel glaubhaft machen, verwirkliche dich selbst. Dann wirst du wirklich glücklich sein. Das ist so die Hauptbotschaft, die dir die Welt vermittelt, in allen Tonlagen. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Verleugne dich selbst. Nehme dein Kreuz auf dich. Und in diesem Tod, Hans-Peter Reuer, du musst sterben, du musst leben, bevor du stirbst, damit du stirbst, bevor du lebst. Nee, umgekehrt. Du musst sterben, bevor du lebst. Damit du lebst, bevor du stirbst. Vielen Dank. Das ist die richtige Wiedergabe von Lukas 9, Vers 23. Das ist keine Aufforderung zu etwas ganz Furchtbarem, sondern, lass mich nur den einen, hoffentlich habt ihr noch die Kraft dazu, den einen Gedanken. Was war denn der Sündenfall? Nicht ein bisschen Essen von der Frucht, Feige oder Apfel, Jude oder Grieche, ganz egal. Nicht ein bisschen Ungehorsam, nicht ein bisschen Lügen. Das ist nicht der Sündenfall. Was ist denn wahrlich der Sündenfall? Ich möchte sein wie Gott. Ich möchte anerkannt sein, auch in der Gemeinde. Ich ertrage es nicht, ja, wenn ich kritisiert werde. Ich möchte vor allen gut dastehen. Ich möchte anerkannt sein. Ich möchte bewundert werden. Ich möchte vor allen sein. Das ist dein Tod. Wenn das deine, und das steckt ja seit dem Sündenfall in uns drin. Ich weiß, von was ich spreche und ich bin nicht frei von diesen Versuchungen. Aber das muss sterben. Und wenn das stirbt, kommst du wahrhaft zum Leben, weil es gibt keinen anderen Sinn im Leben als den, den Gott uns gegeben hat. Und wir sind nicht das Zentrum des Universums, wir drehen uns. Wir sollen uns um diese wunderbaren, herrlichen Konturen eines Schöpfer und Retter Gottes, um seine Herrlichkeit, auch die Herrlichkeit seiner Gnade, um die sollen wir uns drehen. Wir spielen nicht die erste Geige, wir spielen ganz hinten irgendwo die Triangel. Ganz fein, ganz klein. Aber darin findest du deine Erfüllung. Das ist wirklich gut, wenn du das suchst. Und Gott weiß das. Das ist eine Strategie Satans, wenn er dir glaubhaft machen will, das ist kein lebenswertes Leben. Irgendwo in der Ecke, ja, irgendwo im Versteckten dem Matthäus dienen, wo es keiner mitkriegt, ja, wo keiner dich mehr sieht. Oder vorher samstags kochen oder freitags kochen für das Frauenfrühstück am Samstag. Was dann keiner mehr, ich meine, da müsst ihr aufpassen, ihr Frauen, das sehen es ja dann viele. Ja, aber wenn kein Namensschild auf euren Platten steckt, dann ist es gut. Ja, wenn da nicht Himbeertorte steht, sondern von Sandra oder egal jetzt von wem, dann ist das wäre eine Katastrophe. Aber wenn das in deinem Herzen so steht, das ist eine Katastrophe. Ja, wir sollen uns hingeben und wir sollen uns um ihn drehen. Das ist deine Heiligkeit, das ist deine Herrlichkeit, das ist deine Würde, das ist dein Ruhm. Römer 3, Vers 23. Und den haben wir wirklich im Sündenfall verloren. Dieser Ruhm, sich um Gott drehen zu dürfen, sein Geschöpf sein zu dürfen, reflektieren zu dürfen, wie herrlich er ist, Gnade scheinen zu lassen. Ich sag's nochmal, Böses mit Gutem zu vergelten. Das ist dein Ruhm. Weil dann tust du etwas, was wirklich außerirdisch ist. Dann drehst du dich um ihn, sich selbst zu verleugnen. Also jetzt habe ich das Beispiel doch gebracht. Das ist eine weitere Strategie Satans. Und eine letzte, es ist nicht die letzte in dem Text, aber die letzte für heute. Ich will sie noch nennen, weil sie wirklich so wichtig ist. Er sagt nicht nur Satan, er enthält dir etwas. Also übrigens, es steht geschrieben, zu dieser Strategie ist Römer 5, Vers 1 bis 9. Das lest ihr selbst, wenn ihr wollt, zu dieser Strategie, die wir eben genannt haben. Aber die letzte, die ich noch erwähnen möchte. Sondern Gott weiß, an dem Tag werdet ihr sein wie er. Das ist nicht nur eine Strategie auf die Allgenügsamkeit des Ratschlags Gottes, dass er etwas vorenthält, sondern es ist auch ein Angriff auf den Charakter, auf das eigentliche Wesen unseres Herrn. Seht ihr, dass Satan Gott hier schlechte Motive unterstellt? Gott weiß. Wenn du davon isst, dann geht die Post richtig ab, dann wirst du sein wie er. Und das will er ja nicht, weil er so egoistisch, so selbstsüchtig ist. Und deswegen enthält er dir diesen Baum vor. Das ist ein Angriff auf das Wesen, auf den Charakter Gottes, auf seine Liebe, auf seine Freigebigkeit, auf seine Gnade, auf seine Wahrhaftigkeit. Er stellt ihn ja als Lügner dar, als Täuscher, als Betrüger. Ihr Lieben, das ist der Klassiker unter den Strategien Satans. Wenn es schlecht geht in meinem Leben, und ich kann kein Lied davon singen, wie, wenn ich das sagen darf, wie eine Doro oder wie eine Brigitte, aber wenn's oder wie ein Hiob, aber wenn es schlecht geht, das ist die Strategie, oder wie eine Ulrike, oder viele andere von euch, ich wollte jetzt keinen hervorheben, aber das ist die Strategie, mit der du versucht werden wirst. Gott meint es nicht wirklich gut mit dir. Gott interessiert sich nicht wirklich für dich. Du bist gar nicht so wertvoll. Vielleicht hat er dich auch vergessen. Vielleicht bestraft er dich auch, weil du ja so böse bist. Das ist Originalton Satans in dem Moment. Und er versucht dich so. Und er handelt gegen das Wort. Das Wort ist in die Welt gekommen. Und das Wort hat bewiesen, wie Gott ist. Er hat sein Leben gegeben. Er hat sich hingegeben. Er ist gestorben, er ist wirklich gestorben. Für dich, für deine Schuld. Gibt es einen größeren Liebesbeweis? Ja, für einen Vornehmen möchte man vielleicht sein Leben geben. Aber für einen Sünder hat Christus sein Leben gegeben. Für dich. Er hat dir Liebe bewiesen. Wir müssen nicht zweifeln. Auch wenn Zweifeln, siehe Hiob, ganz normal ist. Besonders wenn Leid lange dauert. Aber Gott hat geredet am Kreuz, ein für allemal, Hebräer 1. Klar und deutlich. Gott ist Liebe. Und er liebt diese Welt. Und er möchte die Menschen retten. Und er streckt seine Arme aus mit Nägeln drin, um diese Welt zu umarmen und um zu retten und um Liebe zu zeigen, um zu zeigen, wie der Vater wirklich ist. Er hat es bewiesen. Und deswegen immer dieser Standardvers, wenn du da versucht wirst, hör auf, dein Leben als den Maßstab zu nehmen und zu denken, aha, so ist Gott. Das geht immer schief. Ich gucke auf mein Leben und durch diese Brille schaue ich auf Gott. Es geht immer schief, auch wenn es so normal ist und ich so versucht darin bin und wenn es eine Kernstrategie Satans ist. Der will dir das vorhalten. Ja, guck dir doch dein Leben an. Gott kann unmöglich ein liebender Gott sein. Nein, wir müssen lernen, es steht geschrieben, durch das Wort Gottes, wie Gott sich wirklich vorstellt, wie er bewiesen hat, wie er ist, auf unser Leben zu schauen. Ihr habt den Satz schon sehr oft hoffentlich von mir gehört und es ist mir nicht verdrießlich, da das Gleiche zu sagen. Schau auf das, was wirklich wahr ist, was wirklich stimmt. Und in diesem Licht beurteile dein Leben. Dann kann es heil werden. Dann kann es gut werden. Ich komme zum Schluss. Satan ist äußerst gerissen. Aber Gott ist gnädig und hat uns die Listen Satans bereits im Alten Testament auf den ersten drei Seiten, wenn ich so sagen darf, schon geoffenbart. Wir müssen nicht im Finstern wandeln. Wir haben Licht, aber wir müssen dieses Licht auch in Anspruch nehmen. Wir müssen das im Glauben in Anspruch nehmen und sagen, das ist wahr, was du sagst, ist wahr. Ich glaube nicht auf Satan. Du bist gut, auch wenn das Leben, ich kann es nicht verstehen, wie sowas passieren kann. Aber das Leben ist nicht der Maßstab für dein Wesen. Deine Offenbarung, wie du wirklich bist und wie du es auch bewiesen hast, nicht nur durch Reden. Gott hat nicht nur den Menschen geliebt und ist im Himmel geblieben. Er ist in diese Welt gekommen und hat sein Leben gegeben für dich, damit du versöhnt sein darfst, damit du nicht hoffnungslos, wirklich hoffnungslos auf Ewigkeit sein musst. Satan macht sich nur leider unsere ureigenste Eigenschaft, das ist ja Schöpfungsgedanke. Wir sind Ratsempfänger, wir brauchen dieses Reden Gottes. Satan macht sich diese Eigenschaft von uns zu eigen. Und er flüstert dir immer wieder zu. Lügen. Von Anfang an. Und das stimmt nicht. Und ich bitte dich, ja, nimm das, mach so, wie es der Herr Jesus gemacht hat. Mach das immer wieder. Der wurde auch mehrfach versucht. Mehrfach versucht. Und für eine Zeit ist der Satan von ihm gewichen. Das heißt, der wurde wieder so versucht. Aber ich kann euch sagen, auch wenn es nicht nochmal aufgeschrieben wurde, ganz, ganz sicher, wenn er das da immer wieder gemacht hat, hat er es auch in Zukunft gemacht. Er hat Satan gesagt, es steht geschrieben. Das hat Autorität. Gott hat sich wirklich unfehlbar mitgeteilt. Auch wenn wir leider diesen Rat sehr oft missverstehen, weil wir unsere Hausaufgaben nicht machen. Ich will euch aber auch ein Stück weit warnen, weil seit 1. Mose 3 ist das Rat geben und das Rat nehmen zu einem moralischen Vorgang geworden. Das ist nicht mehr neutral. Das kann ich gut machen oder das kann ich böse machen. Ich kann Rat von oben weitergeben, der wirklich auf dem Wort aufgebaut ist, oder ich kann gut gemeinten menschlichen Rat weitergeben. Und der könnte von unten sein. Versteht ihr? Bitte achte darauf, dass das, was du auch unter Geschwistern weitergibst, dass das wirklich seine Basis im Wort hat und nicht in dem, was du für klug hältst. Oder wie du dein ganzes Leben operiert hast in deinem Kopf. Das kann sehr falsch sein. Rat geben ist seither zu einem moralischen Vorgang geworden. Und weil es jetzt seit dem Sündenfall diese zwei Quellen des Rates gibt, gibt es so viel Verwirrung unter uns. Da ist das eine, was reden möchte, wirklich vom Wort her, Wahrheit. Aber da ist auch die andere Quelle, da ist dieser Störsender. Und der redet auch die ganze Zeit. Und ich habe keine 20 Jahre Seelsorgeerfahrung. Aber ein wenig bisschen habe ich in der Seelsorge gelernt. Eins haben alle Ratsuchenden gleich. Es herrscht oft Verwirrung. Es herrscht oft Durcheinander. Warum? Weil da so viel Rat auf sie einströmt. Und das ist bei uns allen so. Nur die sind, die wir ihnen helfen wollen, die sind besonders in Straucheln gekommen von diesem vielen Störfeuer. Da ist guter Rat, aber da ist auch böser Rat. Da ist auch Rat von unten. Und weil dem so ist, ich kann dich nur anflehen. Ja, wir können viele Quellen benutzen, um Rat zu geben. Aber es gibt nur eine Quelle, die wirklich unfehlbar ist. Die wirklich sauber ist, die wirklich rein ist, die wirklich zuverlässig ist und die zumindest, wenn es um das Leben geht, das ewige Leben und das Leben hier auf der Erde gelebt, allgenügsam ist. Das ist der Anspruch. Nicht für die Biologie, nicht für die Mathematik, aber für ein Leben, was zum Glauben kommt und was Gott nachher ehrt, da ist das Wort Gottes, diesen Anspruch erhebt es, ausreichend, völlig ausreichend. Und deswegen, ich möchte dich ganz liebevoll warnen, prüfe die Quellen, wo du deinen Rat hernimmst und prüfe, ob das wirklich aus dem Wort kommt. Und du musst dich nicht anderen Ratgebern anvertrauen, die ihre Weisheit woanders hernehmen als aus dem geschriebenen Wort Gottes. Es ist ein Kampf um Wahrheit. Wir haben nur eine Front heute Morgen beleuchtet. Es ist ein Kampf um Wahrheit. Und da versucht dich Satan. Ja, und da muss ich widerstehen. Mit was? Mit der Wahrheit, die aus dem Worte Gottes kommt. Die Frau ist der Versuchung erlegen. Ich weise euch nur noch darauf hin. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war. Die Begierde des Fleisches. Und dass es eine Lust war für die Augen. Die Begierde der Augen. Und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Hochmut des Lebens. Die Frau ist versucht worden. In diesen drei Bereichen. Von einer Front. Deswegen ist es nicht so einfach. Ich wollte ein bisschen ein Schaubild machen, aber es ist viel komplizierter, als wir denken. Aus einer Front schon, nur aus Satans Front, können wir in allen drei Bereichen versucht werden. Und die Frau ist leider der Versuchung gefallen und auch der Mann, weil sie nicht auf das Wort Gottes geachtet haben. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Ich hoffe, dass der, der in der Predigt weitermacht, da dann nochmal drauf zurückgeht und auf dieses Wort in Vers 7 mehr Licht wirft. Ich schließe mit Sprüche 9. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre 7 Säulen ausgehauen. Sprüche 9. Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, hat ihren Wein gemischt, auch ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Mägde gesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie. Also das ist die personifizierte Weisheit Gottes oder Wort Gottes. Kommt, esst von meinem Brot und trinkt von meinem Wein, von dem Wein, den ich gemischt habe. Lasst fahren die Torheit und lebt und schreitet einher auf dem Weg der Einsicht. Und im gleichen Kapitel, ihr Lieben, Frau Torheit ist leidenschaftlich im Verführen. Sonst kann sie nichts. Und sie sitzt an der Tür ihres Hauses, auf einem Sitz auf den Höhen der Stadt. Sie bewirbt sich genauso um dich. Sie wirbt um dein Herz. Sie will auch, dass du auf sie hörst, auf die Torheit, um dich einzuladen, die des Weges vorübergehen, die gerade halten ihre Pfade. Sie spricht: Wer unerfahren ist, der kehre hier ein, und wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie. Die gleichen Worte, ja, Satan kopiert, wie die wahre Weisheit. Gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt lieblich. Und er weiß nicht, dass dort die Schatten sind, in den Tiefen des Scheol ihre Geladenen. Seit dem Sündenfall haben wir zwei Quellen des Rates. Gott tritt als Ratgeber auf, Satan tritt als Ratgeber auf. Und es gibt nur einen Weg, wie du dieser Versuchung widerstehen kannst, und das ist, wenn du deinen Rat immer wieder in dem unfehlbaren, von Gott gegebenen, verbal inspirierten Wort Gottes gründest. Zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Amen. Ich bete noch mit uns. Lass uns noch dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir preisen dich auch heute Morgen darüber, dass du uns nicht als Weise zurückgelassen hast. Du hast uns deinen Geist gegeben und du hast uns dein Wort gegeben. Und dein Geist möchte uns in alle Wahrheit führen, damit wir tatsächlich die Listen des Teufels nicht nur kennenlernen, sondern mit deinem Wort, in deiner Kraft auch gegen diese Listen bestehen können. Ich bitte dich um Gnade für uns alle, Herr, ob wir in der Verkündigung dienen oder ob wir in der Nachfolge dienen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, uns wirklich von deinem Wort prägen zu lassen, unser Denken von deinem Wort prägen zu lassen, dass wir kein Freiwill sind für den Widersacher, sondern dass wir dem Glauben schenken, was wahrhaftig ist, was wahr ist. Und in diesem Wort auch geheiligt werden und uns selbst wirklich heil werden an unserer Seele, dir zur Ehre, Herr. Amen.